Und damit kommen wir dann zum Wort Gottes für unseren heutigen Sonntag, Kolosser 3, die Verse 1 bis 5. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Soweit für heute. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das neue Leben in Jesus durchzieht als einer der Hauptgedanken den ganzen Kolosserbrief. Und dieses neue Leben hat auch eine neue Blickrichtung. Denn unser Herr Jesus ist ja nicht nur auferweckt worden, er ist auch in den Himmel gefahren. Da sitzt er zu Rechten Gottes. Und dahin, wo unser Herr und Heiland ist, da sollen auch wir unser Augenmerk hinrichten. Denn wir werden ihm ja auch eines Tages dorthin folgen. Hoffentlich wir alle, die wir heute Morgen hier sitzen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass irgendeiner da nicht dabei sein sollte. Und deshalb mahnt uns Gottes Wort hier, sinnt auf das, was droben ist. Also richtet euer ganzes Denken darauf aus. Nicht auf das, was auf dieser Erde ist. Dieser Tage las ich in einer alten Andacht von Christian Scriver, der hat einen englischen Namen, lebte aber in Deutschland aus dem Jahr 1683. Er schrieb, das Wohlleben und die Herrlichkeit dieser Welt ist sehr gefährlich. Des Leibeswohl pflegt der Seelenweh und des Leibeswohlstand der Seelenübelstand anzudeuten. Zeitliche Glückseligkeit pflegt die Leute im Allgemeinen wie den reichen Mann, wir haben als Lesung gehört, unbemerkt und wie betrunken in die Hölle zu führen. Ich bin ganz sicher, schreibt er weiter, dass es keine größere Seelengefahr gibt und es eins von den schwersten Gerichten Gottes ist, wenn ein Mensch sich einbildet, gottselig zu sein und es ihm in seiner falschen Gottseligkeit glücklich und wohl ergeht und er von keinem Unglück weiß. Ein solcher Mensch ist von Gott verlassen. Er empfängt sein Gutes in diesem Leben und hat an dem zukünftigen keinen Teil. Ja, er wird dort keinen Wassertropfen erhalten. Er hat mit der Welt so viel zu tun, dass er weder an Himmel noch an Hölle denken kann. So geht er mit verblendeten Augen und Herzen zur Hölle. Ich denke, es passt auch noch mal gerade zum Eingangswort im Blick auf die verschiedenen Angriffe. Auch das ist ja ein Teil dieser Botschaft von Christian Scriver. Dort, wo alles glückselig, unangetastet, unproblematisch, ohne Anfechtungen verläuft, da herrscht Alarmstufe Rot. Aber da, wo Kämpfe sind, da, wo Anfechtungen sind, da, wo Angriffe sind, da wird geistlich gekämpft. So, wie es hier Christian Scriver beschrieben hat, so soll unser Leben nicht sein. Er war übrigens lutherischer Pfarrer damals. So soll unser Leben nicht sein. Und deshalb gibt Gott wahrscheinlich vielen von seinen Kindern nicht allzu viel Reichtum, damit sie nicht in diesem Reichtum geistlich umkommen. Denn wichtiger, als dass es uns in diesem Leben gut geht, ist, dass wir oben in der himmlischen Herrlichkeit ankommen. Denn dort wartet eine unvorstellbare Herrlichkeit auf uns. Diese Herrlichkeit, so sagt Vers 3, ist zwar noch verborgen mit Christus in Gott. Erst wenn Jesus sichtbar wiederkommt, nachdem er zuvor uns seine Gemeinde entrückt hat, erst dann wird auch unsere Herrlichkeit vor der Welt offenbar werden. Vers 4. Aber diese Herrlichkeit haben wir heute schon. Die ist schon unser Besitz, auch wenn man sie uns noch nicht ansieht. Gottes Wort sagt ja nicht, wenn wir ganz genau hinschauen, dass wir die dann erst bekommen, sondern die wird dann erst offenbar haben, als Besitz, den Gott uns zugesagt hat, haben wir sie schon. Und diesem Offenbarwerden unserer Herrlichkeit, dem leben wir entgegen. Das ist die Zielrichtung. Das soll unser Denken hingehen. Und deshalb mahnt uns Gottes Wort in diesen ersten beiden Versen gleich zweimal, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Droben ist unsere Bestimmung nicht hier auf dieser Welt. Auf den erhöhten Christus soll unser Blick gerichtet sein, auf den, der zu Rechten Gottes sitzt. Da gilt dasselbe wie bei den Sendschreiben in der Offenbarung. Wenn Jesus besonders gekennzeichnet wird, und jedes Sendschreiben beginnt ja mit einer besonderen Beschreibung Jesu, dann hat das dieses besondere Kennzeichen auch eine besondere Bedeutung. Jesus sitzt zu Rechten Gottes, so kennzeichnet Paulus ihn hier. Das heißt, Jesus hat Teil an der Macht seines Vaters. Das bedeutet ja, das Sitzen zu Rechten Gottes ist nicht nur ein Sitzplatz, ein besonders vornehmer, es ist der Platz, an dem Macht ausgeübt wird. Jesus übt die ganze Macht des Vaters aus. Und warum richtet Paulus hier den Blick auf Jesus, den Weltenherrscher? Ich denke ganz wesentlich, weil er damit deutlich machen will, die Herrschaft Jesu beginnt nicht irgendwo in der Welt, sie beginnt in seiner Gemeinde. Sie beginnt in unserem Leben. Dass wir uns von Jesus so umgestalten lassen zu einem neuen Leben, wie er es will. In der Welt herrscht der Teufel, das sehen wir überall. In der Gemeinde Jesu aber soll es anders sein. Da soll Jesus herrschen. Sichtbar, erkennbar, deutlich. Die Gemeinde soll vom neuen Leben in Jesus geprägt sein. Und ganz wichtig, es ist ein neues Leben. Es ist ein vollkommen neues Leben. Das neue Leben in Jesus ist nicht eine verbesserte Fortsetzung des Alten. Das meinen viele. Das ist ein großer Irrtum. Deshalb fordert Gottes Wort ganz scharf, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Tötet. Die Glieder, die auf Erden sind. Diese Glieder, die auf Erden sind, das meint die irdische Gesinnung. Mit der sollen wir keine Gnade kennen, kein Erbarmen und keinen Frieden schließen. Es darf kein Stillhalteabkommen mit der Sünde geben im Leben der Jesus-Nachfolger, im Leben der Gemeinde. Wir sollen sie vielmehr ausrotten mit Stumpf und Stiel, wo immer wir sie in unserem Leben antreffen, die Sünde. Ich weiß, das sind harte Worte. Der Kampf gegen die Sünde, man könnte meinen, er werde nur noch in ein paar alten, total verknöcherten und gesetzlichen Gemeinden geführt. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Denn genau dieser Kampf ist uns von Gott geboten. Dieser Kampf gegen die Sünde hat zwei Aspekte. Erstens, es ist ein Kampf. Gottes Wort sagt, tötet. In Befehlsform, tötet. Und wir alle wissen, dass das ein recht harter Kampf sein kann. Ob das nun Gedanken und Taten der Unreinheit sind, oder Geiz oder Zorn, oder das lügnerische und leichtfertige Reden über andere. Wir merken, dieser Kampf ist oft so hart und schwer, dass er uns nicht selten aussichtslos erscheint. Aber da ist noch ein zweiter Aspekt und der wirft ein ganz entscheidendes Licht auf diesen Kampf, auf die Art dieses Kampfes. Paulus sagt in Vers 8 und 12, da greife ich schon auf die nächsten Verse vor, ist aber ganz wichtig hier, nun aber legt alles ab von euch. Zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen an. So zieht nun an als die Auserwählten. Und so weiter. Und deshalb, ihr habt es gesehen, heißt das Thema der Predigt heute auch, legt ab. Legt ab. Jetzt sehen wir nämlich, das ist nicht mehr das Bild vom Kampf, jetzt haben wir das Bild vom Aus- und Anziehen. Das hat eine ganz andere Dynamik. Und das ist ein Aspekt, der uns in diesem verordneten Kampf sehr ermutigen darf. Denn es sagt uns, der Feind, gegen den wir zu kämpfen haben, ist tot. Er ist besiegt. Er hängt uns zwar noch an, manchmal wie eine Zwangsjacke, aber in Wirklichkeit ist er nur noch ein toter alter Lappen. Der kann uns dennoch behindern und zu Fall bringen. Diese alten Klamotten, die hängen noch wie Fetzen um uns rum, wenn wir sie nicht wirklich ausgezogen und weit weggeworfen haben. Da waren wir ja vor einigen Sonntagen schon mal beim wirklich richtig weit wegwerfen dieses alten Lebens. Wenn wir das nicht getan haben, dann geraten sie uns beim Laufen zwischen die Beine. Wir verheddern uns in ihnen. Wir stolpern und fallen auf die Nase. Oder sie wedeln uns vorm Gesicht rum. Sie nehmen uns die geistliche Sicht und verlanden im Straßengraben. Aber entscheidend ist, dieser alte Mensch ist getötet. Der ist mit Jesus ans Kreuz geschlagen. Der wurde im Taufwasser ersäuft. Deshalb kann übrigens auch das neue Leben mit Jesus keine Fortsetzung des Alten sein, keine verbesserte. Denn der alte Mensch ist gestorben. Das alte Leben ist weg. Es beginnt was Neues. Und dieser alte Mensch hat deshalb keine Macht mehr über uns, wenn wir ihn nicht lassen. Wenn wir sie ihm nicht selber wiedergeben. Das ist ganz wichtig. Er hat von sich aus keine Macht mehr über uns. Ganz ähnlich gilt es für den neuen Menschen. Dieser neue Mensch, diesen neuen Menschen, das neue Kleid, das müssen wir nicht schaffen. Der neue Mensch ist uns in Jesus bereitet. Wir müssen ihn nur noch anziehen. Ich denke viele Jahre zurück an unsere Kinder, als die noch klein und süß waren. Jetzt sind sie nur noch süß. Abends, wenn die schon im Bett lagen und schliefen, da ging Birgit leise in ihre Zimmer und dann hat sie die Kleider für den nächsten Morgen hingerichtet. Wenn die beiden dann am anderen Morgen aufgestanden sind, dann mussten die nicht erst Stoffreste zusammensuchen, Nadel und Faden in die Hand nehmen und Kleider nähen. Nein, die lagen fix und fertig, fein säuberlich gewaschen, gebügelt, zusammengelegt auf dem Stuhl. Sie brauchten nur noch reinzuschlüpfen. Und liebe Geschwister, das ist ein wunderbares Bild für das, was Paulus, was Gottes Wort uns hier sagt. So liegt das neue Leben in Jesus für uns bereit. Jesus hat es am Kreuz für uns erworben mit seinem Blut. Es ist fertig geschaffen. Es liegt bereit. Wir brauchen nur hineinschlüpfen. Also wir müssen diesen Kampf gegen den alten Menschen und für den Neuen nicht verbittert, verbiestert, mit hochgekrempelten Ärmeln, mit Schweiß auf der Stirn führen. Wir können ganz ruhig und gelassen den alten Menschen weglegen und den neuen anziehen. Kommt nur darauf an, ob wir es wirklich wollen. Und nichts und niemand hat die Macht, uns davon abzuhalten. Was Gott uns in Jesus bereitet hat, das gehört uns, da haben wir einen Rechtsanspruch drauf. Das dürfen wir in Besitz und in Anspruch nehmen. Und niemand hat das Recht, uns das zu verwehren. Wir können es nur geistlich gleichgültig selber bleiben lassen. Aber dann sind wir nur allein selber schuld. Niemand hat das Recht, uns das zu verwehren. Wir können ohne Probleme den alten Menschen weit wegwerfen und den neuen anziehen. Der alte ist tot, der neue liegt bereit. Als ersten Punkt, an dem das konkret werden sollte, nennt Gottes Wort hier dann den Bereich der Sexualität. Das dürfte kein Zufall sein. Das neue Leben in Jesus dürfte für viele an keinem anderen Punkt so gefährdet sein wie gerade hier. Wie viel Ehebruch und alles mögliche andere gibt es auch in christlichen Gemeinden, seit jeher bis auf diesen Tag. Und deshalb spricht Gottes Wort das hier als den ersten konkreten Punkt an. So tötet nun Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, schlechte Begierde. Sexualität ist ja eine großartige Gabe Gottes. Recht gebraucht kann sie etwas Schönes und Wertvolles sein in der Ehe. Aber wie jede Gabe Gottes kann sie auch missbraucht werden. Sie kann Schaden zufügen, Schmerzen bereiten wie kaum etwas anderes. Es gilt wie auch sonst, das, was uns am höchsten beglücken kann, das kann uns auch am tiefsten verletzen. Es liegt in der Natur der Sache. Und hier ist einmal die Rede von der Unzucht. Das meint in der Bibel alle Sexualität außerhalb der Ehe, außerhalb der Ordnungen Gottes. Das ist alles in diesem Begriff Unzucht zusammengefasst. Das mag durchaus schon im verantwortungslosen und leichtfertigen Kokettieren mit dem anderen Geschlecht beginnen. Denn Jesus sagt ja, der Ehebruch beginnt im Herzen. Der Ehebruch beginnt im unreinen Blick und Begehren. Der Ehebruch beginnt schon im leichtfertigen Kokettieren mit dem anderen. Töte diese Sünde in deinem Leben, mahnt Gott in seinem Wort. Das heißt, für Menschen, die das noch vor sich haben, baue liebevolle und verantwortungsvolle Beziehungen auf. Liebe ist nicht befummeln, betatschen, knutschen etc. Liebe ist zuhören, reden, verstehen, Anteil nehmen und Anteil geben. Ich betone immer wieder, bereits ein Kuss hat ein sehr hohes Maß an Intimität. Wo steht geschrieben, dass man knutschen muss, bevor beide sicher sind, dass sie ihr ganzes Leben zusammengehören? Ich kann es nicht mehr hören, wenn heute in Filmen immer wieder behauptet wird, man müsse erst ausprobieren, ob man wirklich zusammenpasst. Das ist vollständiger Blödsinn. Vollständiger Blödsinn. Man lernt sich nicht kennen, indem man miteinander in die Kiste springt. Man lernt sich kennen, indem man sich unterhält. Viel unterhält, intensiv unterhält. Und zwar nicht über Fußball, über getunte Autos, über den neuesten Nagellack, über Bauer sucht Frau, über die aktuelle Mode etc., sondern man lernt sich erkennen, indem man sich unterhält über was? Über sich selbst, übereinander. Indem man sich darüber unterhält, was dem anderen wichtig ist und mir selber. Wie jeder sich sein Leben vorstellt, seine Lebenspläne, seine Prioritäten. Und dann merkt man nämlich unter Umständen ganz schnell, dass man sich zwar gern hat, dass da auf der emotionalen Ebene was funkt und britzelt, aber dass die Prioritäten, die Pläne in entscheidenden Punkten vielleicht jeweils ganz woanders liegen. Dem einen die Beziehung wichtig ist und dem anderen die Karriere. Der eine 5 Kinder will und der andere gar keine. Und die Dinge, ich sage es immer wieder, die müssen geklärt sein. Das muss geklärt sein, ob man zusammenpasst oder nicht. Ob man Lebenspläne, Prioritäten, Vorstellungen hat, Lebensinhalte, die wirklich in einem praktischen Leben, in einer Ehe, ein Leben lang unter einen Hut zu kriegen sind. Und deshalb fliegen so viele Beziehungen, schon bevor sie in der Ehe angekommen sind, längst vorher wieder auseinander. Wenn man in die Kiste gesprungen ist und hat sich über all diese Punkte nicht unterhalten. Das Miteinander in die Kiste springen, das sollte ganz am Schluss kommen. Wenn beide wissen, wir gehören zusammen, ganz sicher, und zwar unser Leben lang. Und wenn beide das öffentlich auch bekundet haben, etwa normalerweise mit der Hochzeit, frühestens mit der Verlobung, wenn diese von beiden als verbindliches Ehegelübde verstanden wird. Aufs verbindliche Ehegelübde kommt es an. Ich weiß, was ich da sage, das klingt ultra altmodisch und total weltfremd. Aber wo hat das die Welt hingebracht mit ihren Beziehungen und Scheidungen und Familienkatastrophen? Dass sie sich nicht an diese ultra altmodischen und total weltfremden Ordnungen gehalten hat. Und da müssen sich die betreffenden Leute, vor allem unsere Jüngeren und alle anderen, die das vielleicht vor sich haben, fragen, wollen sie da wirklich auch hin, in diese gescheiterten Beziehungen, Scheidungen, Familienkatastrophen? Und falls nicht, dann ist unsere Jugend gut beraten, sie orientiert sich an diesen ultra-altmodischen, total verstaubten und absolut weltfremden Empfehlungen. Denn die weisen den besten und sicheren Weg, am Ende in einer guten und gelingenden Ehe anzukommen. Weiter spricht Gottes Wort von Unreinigkeit. Das mögen begehrende Gedanken sein, wenn ein attraktiver Mensch des anderen Geschlechts vorbeigeht. Tötet, sagt Gottes Wort, tötet. Nicht den anderen, sondern die eigene Unreinigkeit. Wichtiger Unterschied, und da sehen wir übrigens einen ganz wesensmäßigen Unterschied zum Islam. Was tut der Islam, um unreine Gedanken beim Anblick einer hübschen Frau nicht aufkommen zu lassen? Der sagt nicht dem islamischen Mann, töte deine Begierde. Sagt er nicht. Was tut er? Die Frau wird weggesperrt. Schon mal drüber nachgedacht? Allein dieser eine einzige Punkt ist nachdenkenswert. Er zeigt den fulminanten, brutalen und totalen Gegensatz des Islam in seinem innersten Kern und Wesen gegenüber der Bibel und dem christlichen Glauben. Wenn es um Begierde geht, die der Mann haben könnte, dann wird nicht dem Mann gesagt, töte deine Begierde, halt dich im Griff. Nein, die Frau wird weggesperrt. Die muss zu Hause bleiben. Und wenn sie doch mal außer Haus darf, dann wird sie auch da noch weggesperrt, mindestens unter einem voluminösen Kopftuch, wo allenfalls noch ein bisschen was vom Gesicht rausgucken darf, oder aber am allerbesten unter einer Burka, einem Ganzkörpergefängnis aus Stoff. Liebe Geschwister, im Grunde ist das ein gewaltiges Armutszeugnis für die muslimischen Männer. Wenn die sowas fordern, die wissen gar nicht, was die über sich selber damit sagen, was die über sich selber zum Ausdruck bringen, welches Zeugnis sie sich selber ablegen. Denn die bekunden damit, wir muslimischen Männer, wir können uns nicht beherrschen. Wir können unsere Unreinigkeit, unsere Unzucht, unsere böse Begierde nicht im Griff halten. Wenn wir eine attraktive Frau sehen, dann müssen wir über sie herfallen und sie missbrauchen. Und deshalb darf keine attraktive Frau zu sehen sein. Selbst beim Baden braucht sie noch einen Ganzkörper-Burkini. Und wo unsere Frauen so nicht angezogen sind und unsere Kinder, da werden sie begrapscht, bedrängt, missbraucht und vergewaltigt. Nochmal, schon allein dieser eine einzige Punkt sagt wahnsinnig viel aus über das total gegensätzliche Wesen des Islam und des christlichen Glaubens. Schlechte Begierde. Dieses Stichwort leitet uns dann schon über zur nächsten großen Gefahr. Das ist der zweite konkrete Punkt für heute, nämlich dem Geldbeutel aus Zwiebelleder. Weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Geldbeutel aus Zwiebelleder. Vor Jahren hatte mich ein Mitarbeiter unserer damaligen Gemeinde eingeladen, im Jugendkreis einen Abend zu diesem Thema zu halten. Ich habe gar nicht gleich gewusst, was er damit meint. Denn bei uns verwaltet meine liebe Frau das Geld. Ich habe normalerweise keins. Nachdem neulich mein alter Geldbeutel nach Jahrzehnten auseinandergefallen ist, hat meine Frau gesagt, du brauchst keinen neuen. Ich habe sowieso kein Geld. Also in Sachen Geldbeutel bin ich kein Spezialist. Vielleicht kommt einer drauf, was könnte ein Geldbeutel aus Zwiebelleder sein? Was passiert, wenn wir Zwiebel schneiden? Da tränen uns die Augen. Also ein Geldbeutel ist ein Geldbeutel aus Zwiebelleder. Da kriegt man die Tränen, wenn man den aufmachen und was rausnehmen muss. Zuerst mal halten wir fest, dass die Bibel das Geldverdienen nicht verbietet. Geld ist in der Bibel nicht an sich schlecht. Aber die Bibel weist auf die großen Gefahren hin, die vom Geld und vor allem von zu viel Geld ausgehen können. Also die Bibel verbietet das Geldverdienen nicht. Ganz im Gegenteil, der Apostel Paulus arbeitete als Zeltmacher für seinen persönlichen Lebensunterhalt. Und er schreibt den Thessalonichern ein Wort, das wir heute auch überall über unsere ganze Sozialarbeit ganz dick oben drüber schreiben müssten, unsere sogenannte 2. Thessalonicher 3,10. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Betonung auf will. Das Wort Gottes sagt uns also, dass der Mensch, wenn er kann, für seinen Lebensunterhalt und für die Bedürfnisse seiner Familie fleißig arbeiten soll. Geh hin zur Ameise, gell? Sagt die Bibel. Gottes Wort warnt also nicht vor dem Geldverdienen, sondern vor der Habgier. Welche ist Götzendienst? Warum ist Habgier Götzendienst? Sprüche 18, Vers 11 sagt, das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt und wie eine hochragende Mauer in seiner Einbildung. Interessant, der Zusatz, gell? In seiner Einbildung. Und William MacDonald schrieb dazu, der Reiche verlässt sich auf sein Geld, um seine Probleme zu lösen. um gegenwärtiges Vergnügen und eine Versicherung für die Zukunft zu haben. Würde er es plötzlich verlieren, stände er rückhaltlos da und panische Angst würde ihn überfallen. In der Tat fällt es uns leichter, einem unsichtbaren Bankkonto zu vertrauen, als dem unsichtbaren Gott. Der Gedanke, dass wir niemand und nichts haben, worauf wir uns verlassen können, als allein auf Gott, kann uns schon einem Nervenzusammenbruch nahebringen. Letzter Satz ist wert, dass wir ihn nochmal hören. Der Gedanke, dass wir niemand und nichts haben, worauf wir uns verlassen können, als allein auf Gott, kann uns schon einem Nervenzusammenbruch nahebringen. Beschämende Tatsache, liebe Geschwister, wahrscheinlich für uns alle. Ich denke, wenn wir tief in uns hineingucken, dann wissen wir, dass von dem, was William MacDonald da sagt, mindestens ansatzweise, was in jedem von uns steckt. Wie schwer fällt es uns ganz und gar auf den unsichtbaren Gott zu verlassen. Wie viel leichter fällt es uns, ruhig und getrost zu sein, wenn wir sehen, auf dem Bankkonto ist noch so und so viel da. Nächste Zeit kann nichts schiefgehen, sagen wir. Eigentlich der gleiche Gedanke wie beim reichen Kornbauer, gell? Seele sei zufrieden, die Scheunen sind gefüllt. Ob es jetzt 10 Scheunen sind, Megascheunen oder ein einigermaßen ordentlich gefüllter Keller mit gut gefülltem Bankkonto, das macht ja eigentlich nichts aus. Wir merken, das Prinzip ist das gleiche, gell? In jedem von uns sitzt ein reicher Kornbauer, und wenn er bloß so klein ist. Aber ist bei jedem von uns irgendwo da. Beim Thema Habgier geht es also nicht so sehr um die Frage, wie viel Geld hast du? Es geht auch nicht zuerst um die Frage, was machst du damit? Es geht um die Frage, was bedeutet es dir? Welchen Wert misst du ihm bei? Auch im Blick auf ein sorgloses Leben. Machst du die Sorglosigkeit deines Lebens vom geregelten Einkommen, vom gefüllten Bankkonto abhängig oder einzig und allein, wirklich einzig und allein vom lebendigen Gott? Es geht also nicht um Kritik am Geld und Besitz, es geht vielmehr um eine Einladung zum Vertrauen auf den Herrn. Mir fiel zum Thema eine Karikatur ein, die ich seit Jahren in meiner Sammlung habe. Wir sehen, da kippt ein LKW ganze Wagenladungen von Geld in Münzen und gebündelt in Scheinen in die großen Räume. Es wird wohl ein Gemeindehaus sein, ein christliches Gemeindezentrum. Und der arme Pfarrer da hinten, der sitzt und meint, das Geld ist jetzt da, jetzt müssen wir nur noch beten, dass es wirklich wundervoll bringen kann. Wenn wir das Bild anschauen, was könnten wir in der Gemeinde nicht alles anfangen mit so viel Geld? Ich will jetzt eigentlich gar nicht erst anfangen aufzuzählen, es gäbe sicher genug, was uns einfällt, angefangen vom Erneuern des Taufbeckens oder des Außenputzes oder andere Dinge, vieles mehr. Was könnten wir damit aber nicht? Wir könnten mit all diesem vielen Geld und noch viel mehr zwar sagenhafte Rahmenbedingungen für Gemeindearbeit schaffen, das würde uns aber keine einzige geistliche Frucht garantieren. Würde all dieses Geld unser Vertrauen zu Gott stärken, unseren missionarischen Eifer, den Gehorsam gegenüber seinem Wort, die Liebe zum Nächsten? Nichts von alledem. Gott dagegen kann auch unter miserablen Rahmenbedingungen wunderbare, lebendige Gemeinde bauen. Wir brauchen nur in die Länder zu sehen, in denen die Gemeinde Jesu oft in großer Armut und Unterdrückung lebt und die Gemeinden trotzdem geistlich blühen. Denn geistliches Leben ist ein Wunder. Und Geld kann eben keine Wunder vollbringen. Das kann Gott allein. Und deshalb sieht der liebe geistliche Herr auf dem Bild auch gar nicht so besonders glücklich aus. Ich weiß nicht, ob man es von weiter hinten sieht. Der hat eigentlich eher einen etwas ängstlichen und verkrampften Gesichtsausdruck. Er scheint der Wunderkraft des vielen Geldes auch nicht so ganz zu vertrauen. Denken wir uns jetzt mal das ganze Geld auf diesem Bild weg. Kann Gott dann weniger Wunder tun? Gewiss nicht. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Weil wir dann nämlich viel mehr aufs Gebet und auf Gott selbst geworfen sind. Und darin liegt ja eine Gefahr von jedem Besitz. Er ermöglicht uns, selbst unsere Wünsche zu erfüllen. Und es müssen nicht immer die guten Gaben sein, die Gott uns zugedacht hat. Mir fiel auf, als ich vor vielen Jahren die Lebensgeschichte von Rhys Howells gelesen habe. Da sehen wir ihn links noch als jüngeren Mann, rechts als Opa, vermutlich mit Enkelkind auf dem Arm. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Biografie einst herbekommen habe. Dieser Rhys Howells wurde schon als junger Mensch von Gott geführt, immer mehr seines Geldes für bestimmte Projekte auszugeben. Vielen Menschen in Not hat er dadurch geholfen. Und eines Tages hat er sein letztes Geldstück weggegeben. Er stellte fest, dass es viel leichter war, 100 Mark aus der Fülle zu geben, als sich von dieser einen letzten Mark zu trennen und ans Ende seiner Ersparnisse und damit auch ans Ende seiner finanziellen Sicherheit zu gelangen. Aber Gott legte ihm aufs Herz, schneid dieses Sicherheitsseil durch und ergreife meine Verheißungen. Ich betone an dieser Stelle, das ist nicht Gottes Weg für jeden Menschen. Es sind in dieser Form besondere Berufungen. Aber Rhys Howells beschreibt seinen Kampf, den er in dieser Frage hatte, und der veranschaulicht einen ganz wichtigen Punkt. Er sagt, es kam der Teufel mit listigen, frommen Argumenten. Der fromme Teufel, muss man ja sagen, ist immer der gefährlichste. Der unfromme, weltliche Teufel ist nicht gefährlich. Der fromme Teufel, der ist gefährlich. Und so kam dieser fromme Teufel auch zu Rhys Howells und sagt, wenn irgendwelche christliche Tagungen oder Konferenzen stattfinden, dann kannst du ja gar nicht mehr dahin gehen, wenn du kein Geld zurückgelegt hast. Und er fährt fort und sagt, aber der Heilige Geist zeigte mir, dass Gott, wenn er will, dass ich irgendwo hingehe, gewiss auch die Mittel bereitstellen wird. Die Gefahr lag ja vielmehr auf der anderen Seite. Solange ein Mensch Geld hat, kann er gehen, wohin er will, ohne vorher seinen Herrn zu fragen. So wie Jona. Er konnte sich leisten, seine Schiffspassage zu bezahlen, um vor Gott wegzulaufen. Interessanter Gedanke, gell? Geld macht uns ein Stück weit frei, aber eben leider auch frei von Gott. Es ist eine Gefahr des Geldes. Es ermöglicht uns eigenmächtiges Handeln. Ich betone nochmal, wir können nicht den Glaubensweg erzwingen, für den Gott andere berufen hat. Wir müssen nicht alles verkaufen wie der reiche Jüngling. Wir müssen nicht leben wie Hudson Taylor oder Rhys Howells. Aber auch wir dürfen und sollen Gott ganz vertrauen, auch in materiellen Sorgen, die uns vielleicht heute quälen. Die Mahnung tötet die Habsucht, sehe ich deshalb in keiner Weise als Einschränkung. Ich sehe sie vielmehr als eine gewaltige Perspektive für unser Leben. Sie sagt, bemühe dich, arbeite, verdiene. Ja, Gott hat uns Kraft und Gesundheit geschenkt, damit wir damit etwas schaffen. Fleiß ist keine preußische Tugend, Fleiß ist eine christliche Tugend. Und die sogenannten preußischen Tugenden, die entstanden wesentlich, weil sich der alte Soldatenkönig, der Friedrich I., auf die christlichen Tugenden besonnen hat. Und hat die christlichen Tugenden zu preußischen Tugenden in seinem Staat gemacht und hat aus einem armen, versumpften, versandeten Landstrich den größten Staat, den stärksten Staat Europas gebaut. In einer Generation. Und Friedrich II., der sogenannte Große, wäre ohne die christlichen Tugenden seines Vaters nichts gewesen, gar nichts. Denn er hat einzig und allein von dem gelebt, was sein Vater aufgebaut und geschaffen hat. Also, sogenannte preußische Tugenden sind keine preußischen, sondern christliche Tugenden. Fleiß, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, das, was auch unser Volk groß gemacht hat. Hatte schon gesagt, die Bibel sagt, du Fauler, geh hin zur Ameise, lerne von ihr. Das sagt die Bibel dem, der Fleiß für eine überholte Tugend hält. Aber wo ich nicht kann, weil etwa die Gesundheit fehlt oder weil ich keine Arbeitsstelle finde oder weil das Gehalt so gering ist, dass es für die Familie trotz Arbeit nicht wirklich reicht, wo ich mir Sorgen um die Rente und den Ruhestand mache, da ermutigt uns dieses Wort. Und da sagt Gott, du darfst mir ganz vertrauen. Als mein Kind darfst du zuverlässig und hundertprozentig sicher erwarten, dass ich als dein himmlischer Vater für dich sorge. Und deshalb sehe ich das als ganz großes Trostwort. Gerade wenn es ums Geld geht, dann zeigt sich, ob wir als Christen echtes Vertrauen zu unserem Vater im Himmel haben. Gott lädt uns ein zu einem neuen Leben aus seiner Hand. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. So haben wir als Lied vor der Predigt gesungen. Als Kinder Gottes dürfen wir, egal was um uns herum los ist, befreit auf- und durchatmen. Wir müssen nicht wie die Welt dem Geld hinterher hecheln, weil wir wissen, wir haben einen Vater, der für uns sorgt. Es macht frei. Und jetzt gleich wollen wir singen, bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Was wissen wir uns ums Geld Sorgen machen, wenn doch unser himmlischer Vater für uns sorgt. Und das erleben wir doch bis auf den heutigen Tag immer wieder in ganz wunderbarer Weise und werden es morgen und übermorgen, bis der Herr Jesus wiederkommt, auch erfahren. Amen.